Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht. So beginnt der Debütroman Hysteria von Eckhart Nickel. Und wenn ich mir so meine Anmoderation noch einmal memoriere, denke ich gleich, mit dieser Anmoderation muss auch irgendetwas nicht stimmen. Denn es kann doch gar nicht sein, dass dieser Autor just seinen Debütroman vorgelegt hat. Denn er hat ja schon so viel veröffentlicht, Reisegeschichten, Essays etc. Er war Mitglied im popliterarischen Quintett, das dann auch zu Papier wurde in Form eines Buches mit dem Titel Tristesse Royale. Aber jetzt ist er, wie gesagt, hier mit einem ganz großartigen Roman, Hysteria. Herzlich willkommen hier im ARD-Forum, Eckhart Nickel.
Vielen herzlichen Dank. Hallo.
Mit den Himbeeren stimmte etwas nicht, denkt sich Bergheim, die Hauptfigur des Romans, als er einen Biomarkt betritt. Was macht ihn denn so skeptisch?
Ja, es ist die Farbe, die ihm auffällt bei diesen Himbeeren, die von der ganzen langjährigen Erfahrung, die er auf diesen Märkten gesammelt hat, völlig abweicht. Es gibt nämlich eine Schattierungsveränderung ins Dunkle und damit tauchen wir auch schon in das Dunkel der Geschichte ein eigentlich.
Wir wissen am Anfang des Romans wirklich nicht so genau, was sich hier vonstatten geht. Vielleicht beschäftigen wir uns mal mit dieser Hauptfigur. Die wird auch am Anfang recht skizzenhaft uns vorgestellt. Was ist denn das für ein Typ?
Ich würde sagen, also im weitesten Sinne ein Kauz, ein in die Jahre gekommener, etwas auf die abseitige Bahn gerutschter ehemaliger Student, sehr anspruchsvoller Student der Kulinarik, der nun sein Dasein fristet. Wir wissen auch nicht so genau, was er gerade tut, aber er ist scheinbar immer noch so weit dabei, dass er diese Märkte besucht und dass er sich da sein Essen einkauft. Aber er bemerkt halt auf diesem Marktbesuch etwas, was ihn sehr irritiert und wird auf diese Weise ganz unfreiwillig zu einem Detektiv auf der Suche nach dem Rätsel dieser veränderten Farbe.
Sie haben gerade gesagt, er war Student der Kulinarik. Das formuliert sich so leicht, aber ich kenne kein Institut, an dem man hätte Kulinarik studieren können. Wenn es so etwas gäbe, wäre ich da bestimmt hingegangen. Vielleicht erzählen Sie uns mal, was das für ein Institut war bzw. ist, jedenfalls in Ihrem Romantext.
Ja, da der Roman in einer nicht näher gestalteten Zukunft spielt, müssen wir uns also die Kulinarik vorstellen als plötzlich eine allumfassende, welterklärende und auch lebenserklärende Bewegung. Das heißt, die Menschen befassen sich eigentlich nur noch mit dem Essen. Man kann, wenn man genau hinschaut, eigentlich auch nur noch Kulinarik studieren. Bergheim hat Kulinarik studiert und gerät dann innerhalb dieser Geschichte dann auch noch in die Kernzentrale des kulinarischen Lebens, nämlich in das Kulinarische Institut.
Ja, nicht so viel verraten, da kommen wir ja noch hin. Aber bleiben wir doch erstmal auf diesem merkwürdigen Markt. Also mit den Himbeeren stimmte etwas nicht, aber da gibt es noch ganz andere Dinge, die merkwürdig sind. Was entdeckt Bergheim denn noch?
Ja, also während er vor diesen Himbeeren, die ihm also ein echtes Grausen verschaffen, sozusagen flieht, überwältigt von seiner eigenen Wahrnehmung, kommt er dann in einem sehr verwirrenden, hektischen Aufbruch dann irgendwann auch in den Teil des Marktes, in dem Tiere angeboten werden. Und an einem der Tiere, die so im Hintergrund stehen, bemerkt er, dass das Tier sich scheinbar nicht wohlfühlt. Es reibt seinen Körper an einem Zaun und plötzlich fängt das Fell an, sich abzulösen. Aber was zum Vorschein kommt, ist nicht etwa Blut, es fängt nicht an zu bluten, sondern es kommt etwas Seltsames zum Vorschein, nämlich eine amorphe Masse, die, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, an einer verdorbenen Hähnchenbrust in Zellophan gleicht. Und das schockiert ihn dann absolut.
Sie haben jetzt schon gemerkt, Eckhart Nickel ist ein Meister des erzählenden Ekels. Das zieht sich durch den ganzen Roman und es ist nicht nur grotesk, sondern es ist auch wunderbar komisch geschrieben. Vielleicht sprechen wir mal über die Rolle des Erzählers, der ja auch nicht ganz durchsichtig ist, weil am Anfang fragt man sich natürlich auch, ist das alles nur eingebildet bei unserem Held oder ist das etwas, was uns der Erzähler da unterschiebt? Wir befinden uns da, sagen wir mal, erzähltechnisch auf sehr unsicherem Terrain. Wie würden Sie die Rolle des Erzählers hier beschreiben?
Ja, der Erzähler mesmerisiert, wie man das als biologischen Vorgang auch manchmal kennt, in Bergheim hinein und auch wieder hinaus. Also wir sind schon sehr, sehr nah an Bergheim dran und vor allen Dingen auch an seiner sehr, ich würde mal sagen, übersteigerten Wahrnehmung von Phänomenen, die ihn umgeben. Aber der Erzähler ist auch immer noch etwas schlauer und einen kleinen Schritt voraus und ist daher in der Lage, auch manchmal den Blick etwas über ihn hinaus zu heben.
Ganz genau so ist es und er schickt die Figuren dann sozusagen in das Zentrum der Dunkelheit und das ist eben jenes kulinarische Institut, das an einer Baumschule angrenzt und ja, was es damit genau auf sich hat, das hören wir jetzt in einer ersten Lesung. Eckhard Nickel, bitte sehr.
Kapitel 4, kulinarisches Institut. Die Höhe des Eisentors war schwer abzuschätzen. Der Eingang musste bewusst am Rande des Waldes eingerichtet worden sein, dachte Bergheim, um direkt vom Institut aus Zugang zur Baumschule zu haben. Unter dem schweren Schild, das leicht oxidiert den runenartigen Schriftzug »Kulinarisches Institut« trug, befand sich ein kreisrunder, rostiger Knickelknopf, den Bergheim vorsichtig und kurz betätigte. Die schmale Tür daneben war kaum sichtbar. Erst als sie sich mit einem leisen Summen zu öffnen begann und ihre Umrisse langsam aus der monochromen Fläche hervortraten, sah er, wo genau sie sich im Eisentor befand. Der Weg durch den Garten schien endlos. Es ging in Biegungen ein Stück bergab, dann wieder aufwärts und er passierte einen Fluss über eine Brücke. Eine altmodische Stromleitung, die mehrfach den Weg kreuzte, erwies sich bei näherem Hinsehen als Überwachungsanlage. Winzige Kameraaugen waren mitten in den kreisrunden Flächen der blaugrünen Transformatoren angebracht. Bergheim wurde nur auf sie aufmerksam, weil unter ihnen ein rotes Licht pulsierte, das genauso aussah wie das auf dem Instrument an Frau Asches Brusttasche. Je länger er über das Pulsieren nachdachte, desto bekannter kam ihm die Landschaft des Parks vor, als gehöre sie untrennbar zu einem Traum, den er vor kurzem gehabt hatte. Gestalten begannen sich darin aus den Umrissen der Dunkelheit abzuzeichnen, wie ein stetig wachsendes Elmsfeuer, das Bergheim sonst immer erst dann sah, wenn er seine Augen aufschlug, weil ihn etwas jäh aus dem Schlaf hochschrecken ließ, von dem er nach dem Erwachen nicht mehr wusste, was genau es war. Die Zweige eines Baums, dessen dünne Äste fast alles Laub abgeworfen hatten, wuchsen wie feine Knochen in das Bild hinein und gaben den flimmernden Wesen eine unheimliche Transparenz, als wäre Bergheim in Wahrheit ein Wächter, der Passagiere am Flughafen aus der Reihe zog, um sie zu durchleuchten. Da ihm nicht ersichtlich war, ob es sich bei dem Phänomen nicht doch nur um eine chemische Reaktion auf der Oberfläche seiner Bindehaut handelte, kniff er mehrmals die Augen zusammen. Das führte aber zu dem entgegengesetzten Effekt, dass sich das molekulare Schauspiel noch verstärkte. Es glich einem Zellentanz, den er sonst nur in seinen Kindertagen selten gewordenen Zuständen totaler körperlicher Erschöpfung erlebte, wenn die paarweise auftretenden Gebilde wie Zikaden vor seinen Augen auf- und abstiegen. Ein Schleier, der in seiner Konsistenz an spektral zitternde Lauge erinnerte, die kurz vor dem Aufpusten eine Seifenblase im hohlen Mundstück zu sehen ist. Bergheim hatte in ähnlichen Situationen schon mehrfach an sich selbst beobachtet, dass er in Momenten der Unsicherheit dazu neigte, ein Ereignis, das ihm nicht geheuer war, durch bewusste Steigerung zu potenzieren oder überhaupt erst heraufzubeschwören. Deswegen dauerte es auch eine Weile, bis er davon überzeugt war, dass das, was sich da vor seinen Augen abspielte, wirklich geschah und nicht nur ein banaler Trick seiner überreizten Empfindung war. Später am Morgen, nach dem Aufwachen, hatte er kaum nachvollziehen können, warum ihm im Traum unmittelbar klar geworden war, dass es sich bei den zwei aus der Finsternis auftauchenden Wesen um Boten handelte, die ihm eine Nachricht zu überbringen hatten. Genau wie seine Sicherheit, diese sofort als Paar zu identifizieren, als Mann und Frau. Die Körper der Illuminierten waren unaufhörlich in Bewegung. Sie oszillierten munter wie der animierte Ball in einem uralten Bildschirmspiel, der immer so langsam zwischen den zwei auf- und abwärts zu schiebenden Strichen hin und her flog, dass man seine Flugbahn nahezu wie Rollspuren eines Schneeballs verfolgen konnte, bis ihn einer der Spieler nicht mehr erreichte und dieser als Irrläufer ins Nichts außerhalb des Monitors verschwand.
Also, Eckhard Nickel, wir sind so langsam eingetaucht in dieses kulinarische Institut. Vielleicht beschreiben Sie mal selbst, ich weiß, das ist als Autor gar nicht so leicht, Ihre Sprache. Was ist das für ein Tonfall? Wie würden Sie den selbst beschreiben?
Ich hoffe, ich tue mir keine Ungerechtigkeit an, wenn ich sage, dass ich versucht habe, eine sehr klare Sprache zu finden für dieses Buch. Weil ich glaube, das Buch an sich beschäftigt sich mit so unklaren und undurchschaubaren Dingen, dass es, glaube ich, nur mit Hilfe der größten Klarheit eigentlich möglich ist, da überhaupt an das heranzukommen, worum es im Buch geht.
Klar, deswegen, weil das, was in dem Buch passiert, eine Art Weltverschwörung, eine ökoterroristische, ökofundamentalistische Weltverschwörung, die ist so unwirklich, aber dann wiederum auch so realistisch, dass man genau vielleicht so eine Sprache braucht. Allerdings haben Sie doch auch einige Anleihen. Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen tiefer. Es werden ja auch viele Schriftsteller zitiert, E.T.A. Hoffmann und so weiter und so fort. Wie haben sozusagen diese Ihre Heroen möglicherweise auch in diesem Text gewirkt?
Also ich glaube, mit der größtmöglichen Klarheit einer Sprache ist natürlich nur ein Aspekt des Tons, in dem der Roman gehalten ist, abgedeckt. Also ich glaube, was natürlich in großem Umfang auch in das Schreiben des Buches eingespielt hat, sind natürlich die großen Vorbilder, die Sie auch schon erwähnt haben. Das heißt also, meine große Leidenschaft gilt vor allem der deutschen Romantik, aber dabei auch der Beschreibungsvielfalt, eigentlich der Genauigkeit der Beobachtung, die ja nur manchmal sozusagen missverstanden wird als eine ausschmückende oder ausladende Sprache, wobei es manchmal auch in einer Länge des Satzes gar nicht so sehr darum geht, dass es dann möglichst kompliziert ist, sondern manche komplexe Vorgänge können sich eigentlich nur in sehr großen Satzkonstruktionen eigentlich naturgetreu abbilden lassen. Und insofern finde ich das immer ein Missverständnis, dass man sagt, es ist etwas ausladend erzählt, aber eigentlich geht es um Genauigkeit, die manchmal nur mit mehreren Umwegen über große und manchmal etwas verschlungene Nebensätze zu erreichen sind.
Sie sind natürlich schon sowas wie ein barocker Beobachtungsfanatiker und das macht auch den Reiz dieses Buches aus, weil fast wie in so einem Vergrößerungsglas all diese unwirklichen Dinge, die man da liest, sehr plastisch vor Augen geführt bekommt. Es gibt, glaube ich, noch eine zweite Tonalität, über die ich gerne mit Ihnen sprechen möchte und das ist etwas, was heutzutage in der literarischen Welt eher als Etikett verkauft wird, unter dem Stichwort Popliteratur. Fangen wir da mal etwas sozusagen einfach an. Was ist überhaupt Popliteratur für Sie?
Popliteratur war für mich eigentlich von Anfang an eine Literatur, die auf der einen Seite dem großen Popversprechen des, wie es glaube ich bei The Selector einmal heißt, Three-Minute Hero. Das heißt also der Zusammenfassung eines großartigen Gedankengangs in möglichst kurzer Zeit verpflichtet ist. Aber auf der anderen Seite Popliteratur auch eine Literatur, die eigentlich sich dem schönen, schillernden Schein der Oberfläche sehr intensiv widmen darf, weil sie genau da passiert, wo in diesem sehr interessanten Grenzbereich, den, glaube ich, es war David Hockney, der Maler, der mal gesagt hat, Surface is an illusion, but so is depth. Also es gibt immer so diese auch in der Unterscheidung zwischen E- und U-Kultur, also Unterhaltungs- und ernster Kultur, immer wieder gemachte Versuch, diese zwei Zonen zu trennen, aber sie sind eigentlich gar nicht zu trennen. Eigentlich könnte man sagen, the surface is all the truth, also what you see is what you get, also die Oberfläche ist die ganze Wahrheit, aber auf der anderen Seite befinden sich natürlich auch an dem schönen Schein schon sehr viele Dinge, die dann auf das dahinter weisen, was sich dahinter verbirgt. Und ich glaube, das sind so die Dinge, die mich an dem Begriff der Popliteratur immer gereizt haben.
Jetzt haben Sie da in der Vergangenheitsform gesprochen. Ist Hysteria denn noch Popliteratur?
Nein. Also ich glaube, ja.
Weil es doch in gewisser Weise genau das einlöst, was Sie vorhin gesagt haben, oder nicht?
Ja, also das kommt darauf an, ob man die Popliteratur als eine Epoche begreift oder als einen Stil. Wenn man ihn als Stil betrachtet, dann würde ich sagen, ja. Dann ist es wirklich vielleicht die zu Ende gedachte Popliteratur, ja.
Es ist im Grunde genommen wie Aufklärung. Aufklärung ist sicherlich eine historische Epoche, aber auch ein Denkprinzip. Das haben wir ja bei Adorno gelernt.
Ja, zum Glück.
Ja. Und das ist ja im Grunde genommen genau das, was Sie da betreiben. Man könnte das ja auch sowas wie eine Art von Revitalisierung, ein Comeback von Popliteratur, vielleicht auf einem etwas anderen Niveau, auf einem, sagen wir mal, durchkomponierteren Niveau, auf einem dramaturgisch versierteren Niveau nennen. War das sozusagen auch ein Gedanke, sich nochmal hinzusetzen und zu sagen, hey, jetzt schreibe ich meinen Debütroman?
Nein, ich glaube, das mit dem Debütroman, das ist eigentlich eher so eine Geschichte gewesen. Das ist eine Praxis, die ich auch in meinem eigenen Leben eigentlich immer versucht habe, durchzuexerzieren. Das heißt, gewisse Dinge sollte man sich einfach aufbewahren für den richtigen Moment. Und so wie ich mir meine erste Englandreise, weil ich immer ein ganz großer begeisterter England-Fan war, sehr lange aufbewahrt habe. Im Moment bin ich ganz großer Japan-Begeisterter, aber ich war noch nie in Japan. So war das, glaube ich, auch mit dem Roman. Ich habe immer eigentlich davon gezehrt, von dieser Idee, dass dieser Moment kommen wird, aber man muss dann einfach auch manchmal geduldig sein und dann den richtigen Moment abpassen und dann sagen, gut, jetzt ist es dann soweit, jetzt wage ich mich mal daran.
Ich wage mich aus der Deckung und ich würde sagen, als Leser und auch als Literaturkritiker, Sie haben den richtigen Moment erwischt, weil dieser Roman sehr viel schafft. Er überzeugt nicht nur sprachlich, sondern er beschreibt tatsächlich einen Moment, auch in unserer gesellschaftlichen Debatte, der uns alle berührt. Vielleicht schauen wir nochmal in das Buch und zwar insbesondere, was diese Welt angeht. Wir haben schon gehört, es gibt so eine Art Weltverschwörung, es gibt die sogenannten Dogmen des spurenlosen Lebens. Vielleicht sprechen wir darüber noch mal kurz. Was ist das überhaupt und was sind das für Dogmen?
Wir haben ja bereits erwähnt, dass das Buch in der Zukunft spielt. Die Hypothese dieses Buches ist eigentlich, dass gewisse Bestrebungen und Grundströmungen, die wir in der Gegenwart schon finden, nämlich dieser Versuch, der Natur entsprechend zu leben, ein naturgemäßes Leben zu führen, die Welt zu retten, die Erde zu retten, möglichst wenig CO2 auszustoßen, das hat sich in dem Buch in eine sehr absolute Bewegung verändert, und zwar die Bewegung des spurenlosen Lebens heißt. Und das spurenlose Leben heißt, wir versuchen unseren kompletten Eindruck, den wir auf der Welt hinterlassen haben, eigentlich zurückzunehmen. Das heißt also, wir versuchen, die Natur wieder dahin zurückzuführen, wo sie war, bevor die Menschheit mit ihrer Existenz sich daran gemacht hat, die Natur langsam aber sicher zu vernichten. Und darum, um diesen Moment geht es eigentlich im Buch. Das heißt, es ist eine Radikalisierung passiert. Es sind alle Dinge verboten, die gegen die Gesetze der Natur verstoßen. Es gibt auch keine Betäubungsmittel mehr. In diesem Moment sind Alkohol verboten. Das Nikotin ist nicht mehr erlaubt. Selbst Koffein und Tee sind nicht mehr zulässig. Also es gibt so eine radikale Bewegung, die sich mit dem Schlachtruf, dem von Jean-Jacques Rousseau entlehnten Schlachtruf Retura Natura, also Retura la Natur als rattelnder Reim, Retura Natura. Und diese Bewegung ist in diesem Buch Wirklichkeit geworden.
Ja, Sie erzählen das so süffisant, aber während man das liest, bleibt einem dann das eigene Lachen ab und zu im Halse stecken. Für wie realistisch erhalten Sie denn die Vision einer solchen Ökodiktatur? Jenseits, sagen wir mal, des literarischen Klamauks.
Für meine Begriffe absolut realistisch, weil man sieht immer an den Ansätzen von bestimmten Gedankenbewegungen, wohin sie führen können. Und wenn man bestimmte Gedankenbewegungen zu Ende denkt, dann gelangt man dorthin, wo diese Gedanken hinführen können. Und ich glaube, es ist mit gerade diesen Dingen, von denen wir umgeben sind, was die Bemühungen und Bestrebungen, diesen Planeten zu retten, passieren kann, wenn man halt gewisse Dinge zu Ende denkt. Und davon handelt in meinem Verständnis auch das Buch.
Und es beschreibt die Ursprünge zu einer solchen Entwicklung. Es gibt nämlich einen weiteren Erzählstrang, darauf müssen wir noch eingehen. Und zwar, es gibt die Welt der Studenten, die sich das schon sehr früh ausgedacht haben. Vielleicht können Sie mal das Milieu beschreiben, in dem Bergham und seine Freunde sich da bewegt haben.
Ja, es ist also, wie ich es schon kurz zuvor angedeutet habe, also es gibt eigentlich nur noch die Beschäftigung mit der Kulinarik. Also alles dreht sich nur noch um das Essen. Man kann auch eigentlich nur noch Kulinarik studieren. Es geht dann um alle möglichen Facetten der Kulinarik. Es gibt ein Seminar über das Schmerzempfinden der Pflanze. Man geht in eine Aromabar, um sich an Eukalyptus und Kampfer zu berauschen. Und es ist also alles mit der größtmöglichen Umweltverträglichkeit inszeniert.
Was geschieht denn mit einer Gesellschaft, in der eben alles, was gesundheitsschädlich ist, was der Natur abträglich ist, wenn all das verboten wird? Was passiert dann mit der Gesellschaft?
Ja, sie hysterisiert sich, also weil sie sucht natürlich verzweifelt nach Wegen der Selbstverwirklichung. Und einer dieser Wege der Selbstverwirklichung führt dann halt in sogenannte neue verbotene Orte oder Orte, an denen seltsame Dinge geschehen, die einem dann vielleicht noch die Erlebnisse zu verschaffen imstande sind, die man im normalen Leben dann ohne all diese, wie heißt es, Betthupferl, dann nicht mehr erleben kann und darf.
Verrückterweise führt jetzt gerade diese Fokussierung auf die Natur dazu, dass alles künstlich ist.
Richtig.
Denn die Natur existiert eigentlich nicht mehr. Wir lernen dann irgendwann, was tatsächlich nicht mit den Himbeeren stimmt. Alles ist ein großer Fake. Wie haben die Organisatoren dieser Ökodiktatur das überhaupt hinbekommen, habe ich mich gefragt.
Ja, mit der größtmöglichen Kunst natürlich. Also es geht natürlich vor allen Dingen in der Nachahmung der Natur, in der versuchten Neuschöpfung der Natur um die größte Kunst natürlich. Das ist natürlich ein wahnsinniger Kunstakt, zu versuchen, eine Natur, die nicht mehr existiert, mittels Mimesis wiederherzustellen. Und ich glaube, es geht auch im Buch selbst um genau diesen Vorgang, nämlich eine gestorbene Natur im Prinzip künstlich wiederzubeleben.
Also ich kann Ihnen versprechen, wenn ich jetzt in einen Supermarkt gehe oder auf den Markt gehe und Sie lachen, ich denke mir, dass genau Ihr Zweck ist. Ja? Also wenn ich mir dann irgendwelche Himbeeren raussuche, denke ich mir, verdammt nochmal, sind die überhaupt noch echt? Und wie ist das mit dem Rinderfilet, das ich mir kaufe? Das ist wahrscheinlich auch alles nur erfunden. Es gibt dann in dem Buch ein Gelage in diesem kulinarischen Institut, das ganz unheimlich ist, in dem auch merkwürdige Dinge passieren. Man darf nicht alles verraten, das müssen Sie wirklich dann selber lesen, und Sie inszenieren dann ein großes Menü, und der Spaß an diesem Menü ist, dass man nicht genau weiß, ist das jetzt schon wirklich Essen der Zukunft oder könnten wir das nicht auch heutzutage schon bekommen? Haben Sie da recherchiert? Sind Sie Hobbykoch oder woher kennen Sie sich so gut aus in dieser Welt?
Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Esser. Ich bin zwar kein leidenschaftlicher Koch, weil ich es leider nicht kann, aber ich bin leidenschaftlicher Esser und auch ein sehr genauer Esser. Und dadurch kann ich, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, dass dieses Menü, von dem Sie gerade sprechen,
das im... Vielleicht ergänze ich das mal ganz kurz. Da gibt es dann so wunderbare Dinge wie Holunderküchlein auf Blumenkohlschaum zum Sternblütensalat. Das möchte man doch essen, oder?
Ja, und es ist, glaube ich, auch alles tatsächlich essbar. Also das war mir dann schon ein großes Anliegen, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, das schmeckt ja alles ganz furchtbar. Also es gibt auch bestimmte Cocktails in diesem Buch, die ich für dieses Buch erfunden habe, die auch darauf basieren, auf meine Einbildungskraft, diese Cocktails tatsächlich auch zu einem Geschmack werden zu lassen.
Wir können jetzt leider nicht mehr einsteigen in die berühmte Aromabar dieses Romans. Also jenseits des kulinarischen Instituts gibt es dort Institutionen wie besagte Aromabar, in der es dann die aberwitzigsten Cocktails gibt. Das Wunderbare an diesem Text aber ist, dass jenseits aller dieser, sagen wir mal, literarischen Fiktionen es am Ende doch um sehr einfache Emotionen geht. Und zwar um Liebe, Hass und Eifersucht. Und das finde ich großartig. War das sozusagen von Ihnen so geplant, als Sie diesen Roman begonnen haben, dass im Grunde genommen das, was noch letztlich echt sein soll, Natur ist, dann doch auf noch die großen Gefühle hinausläuft? Oder ist das am Ende nur ein Clou gewesen, um die Leser nochmal zu erschrecken?
Nein, ich glaube, das war schon von vornherein so angelegt, weil das Einzige, was man dieser kompletten Künstlichkeit eigentlich noch entgegensetzen kann, ist die Natur seiner eigenen Gefühle. Und ich glaube, deswegen sind die Gefühle im Buch Verborgenen Liebesgeschichte auch im Prinzip der Schlüssel dazu, vielleicht auch der Ausweg aus dieser manchmal etwas ausweglos wirkenden, völligen Artifizialisierung der Welt. Und ich glaube, das kann nur eben genau diese von Ihnen eben gerade perfekt beschriebene Gefühlswelt aus Liebe, Eifersucht, Hass, nicht vergessen können und vor allen Dingen eben auch die Gefühlswelt als der Kontrapunkt zu dem spurenlosen Leben, weil die Idee des spurenlosen Lebens geht ja davon aus, wir können alles reinwaschen, wir können unser Leben reinwaschen, wir können die Spuren eventuell auslöschen, die wir in anderen Menschen Kraft unserer Emotionen hinterlassen haben, aber eigentlich, und das zeigt, wie ich hoffe, das Buch auch, gibt es daraus, aus diesem ganz schlimmen Gefängnis der Artifizialisierung, eigentlich nur einen Ausweg, nämlich die Liebe.
Und ich glaube, das ist ein ganz hervorragendes Schlusswort, wenn man mit der Liebe aufhören darf, bei so einem rasanten Buch. Eckhard Nickel, so wie Sie darüber sprechen, immer mit einem Lächeln auf den Lippen, wünsche ich Ihnen, dass Sie jetzt auch am nächsten Roman arbeiten und nicht wieder zig Jahrzehnte ins Land laufen lassen. Tun Sie das?
Auf keinen Fall.
Oh, wie schade. Nein, dann müssen wir trotzdem warten, oder?
Nein. Ich meine, ich werde auf keinen Fall warten.
Ach so, Sie legen nach.
Absolut, ja.
Wunderbar.
Das ist ein Versprechen. Das kann ich, glaube ich, hiermit ganz offiziell geben. Ja. Ja, es wird einen nächsten Roman geben und er ist in Grundzügen auch schon im Kopf komponiert.
Wollen Sie uns was verraten?
Der erste Buchstabe des Romantitels wird ein A sein.
Genauso geheimnisvoll wie Hysteria. Der erste Buchstabe des neuen Romans ist ein A.
Weil der letzte Buchstabe des letzten Romans ist ein
A.
Richtig.
Vielen Dank, Eckhard Nickel, dass Sie hier ins ARD-Forum der Frankfurter Buchmesse gekommen sind. Vielen Dank.
Sehr gerne. Dankeschön. Herzlichen Dank.